Ja, jetzt darf auch ich euch alle ganz herzlich begrüßen, gemeinsam mit Schwester Margret. Sie ist meine rechte Hand und ich bin ihre rechte Hand. Ja. Also. Es wurde jetzt vorhin angekündigt, dass ich noch ganz kurz was sage zu unserer Arbeit in der Jüngergemeinschaft. In diesem Zusammenhang bin ich auch jetzt hier. Denn das Anliegen dieser Gemeinschaft und unseres gemeinsamen Weges ist es, dass wir Menschen helfen, in der Kirche den Weg der Jüngerschaft zu finden. Das war so der Impuls von Dr. Madinger, durch den die Schwesterngemeinschaft ins Leben gerufen wurde und durch die Jüngergemeinschaft entstanden ist. Dieser Gedanke, dass die Zeit der Volkskirche zu Ende geht und die Zeit kommt, in der die Kirche eine Gemeinschaft von denen sein wird, die sich wirklich selbst entschieden haben, den Weg mit Christus zu gehen. Ja, und das ist unsere Aufgabe auch. Wir wollen helfen, dass das gelingen kann. Gemeinschaft sucht Menschen, die da mithelfen auch bei diesem Weg. Und so sind die Schwester Margit und ich jetzt schon seit 25 Jahren gemeinsam unterwegs, denn ein Prinzip ist auch bei uns ist es, dass die Seelsorge und die Seelsorgsteams immer geleitet werden von einem Bruder und einer Schwester, also stehen da gut auf beiden Beinen und machen so gemeinsam auch einen geistlichen Weg, einen geistlichen Prozess durch. Und ja, von diesem Weg darf ich heute zu euch sprechen, auch im Namen der Schwester Margret, denn sehr vieles, was ich jetzt euch mitteilen darf, das sind Erfahrungen, die wir auf dem gemeinsamen Glaubensweg gemacht haben und machen. Also, Schwester Margret ist jetzt schon seit 45 Jahren da in dieser Gemeinschaft dabei, bei den Schwestern seit 44 Jahren. Ich bin seit 41 Jahren dabei, seit 39 Jahren in der Ordensgemeinschaft, also ungefähr 40 Jahre unterwegs. Das passt irgendwie so mit der Wüstenwanderung zusammen, da kommt dann das gelobte Land. Und ja, darum passt ziemlich auch ganz gut das Thema, dass wir uns für diesen Nachmittag vorgenommen haben oder das Thema, das mehr oder weniger aufgetragen worden ist. Denn es war so, nach unserem letzten Einkehrnachmittag im April, da ist dann gleich ein Termin fixiert worden, wieder für den August, und dann ist mir so ein Wunschzettel präsentiert worden, ja, also worum es da gehen soll. Ich kann nicht mehr alles wörtlich wiedergeben, aber Heiliger Geist, Menschwerdung, Heilung, es war noch ein paar Sachen dabei. Ich habe dann versucht, das irgendwie auf den Punkt zu bringen, in einem Wort Gottes, wo finden wir diese Inhalte auch ausgedrückt, wo kann man dieses Thema dann auch entfalten. Und es ist mir dann so dieses Wort aus dem Johannesevangelium zugefallen: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Leben in Fülle. Das soll uns heute Nachmittag beschäftigen. Wir werden vor allem ausgehen vom Johannesevangelium. Erstens mal ist da die Rede von der Menschwerdung des Fleisches, Fleischwerdung des Wortes eigentlich. Es ist die Rede vom Heiligen Geist. Ja. Und da ist auch genau diese Rede von der Fülle des Lebens. Das habe ich bis jetzt noch nie einen Einkehrnachmittag genau zu diesem Thema gehalten. Ja, ich habe manche Themen, wir sehen so quasi eine Schublade, die brauche ich in den Arbeitsspeicher hochholen und dann kann ich darüber referieren. Das hatte ich noch nie. So, das hat mich das in den letzten Tagen natürlich intensiv beschäftigt und nach sind mir so viele Dinge auch aufgegangen, die ich im Laufe der Zeit erfahren durfte, und was mir jetzt wichtig geworden ist. Also eine Etappe des Weges, den wir unterwegs sind im geistlichen Leben und wo wir immer mehr zu dieser Lebensfülle hinfinden dürfen. Aber zuerst ist die Frage, was ist das überhaupt? Wovon spricht Jesus hier, wenn er von Leben in Fülle spricht? Die griechische Bibel kennt zwei Worte für Fülle. Das eine ist das Wort Pleroma. Das ist so, wenn zum Beispiel ein Gefäß randvoll ist, ganz gefüllt, Pleroma. Ja, also eine Fülle ist da drin, Mehr geht da gar nicht rein. Aber dieses Wort findet sich nicht hier an dieser Stelle. Da steht das Wort Perissos und das meint überfließende Fülle. Also wenn ein Gefäß voll ist und es kann es gar nicht mehr fassen, es fließt jetzt darüber hinaus. Dieses Wort enthält eine Steigerung in sich. Das erleben wir zurzeit gerade eh da in der Weizer Gegend. Im April waren wir da und da war es alles total trocken. Da am Berg droben war die Sorge, wie geht es weiter? Ja, der Brunnen ist ausgetrocknet und die Quelle fließt nicht mehr. Was haben sie führen müssen auf dem Berg? Das scheint in mehreren Gegenden so gewesen zu sein. Also große Sorge. Und jetzt plötzlich ganz anders. Ja. Also es hat genug geregnet, der Berg ist voll Wasser, der Brunnen ist randvoll und ich habe gestern einen neuen Begriff kennengelernt, den kannte ich bis jetzt noch nicht. Es gibt Überwasser. Also wenn der Brunnen voll ist und nichts mehr aufnehmen kann, der Rest fließt einfach dann in den Wald ab. Wir haben besucht gestern so diesen Schlauch, wo das Überwasser rauskommt. Das Überwasser, das man jetzt nicht direkt brauchen kann, das ist jetzt ein Punkt, wo quasi ein kleiner Bach entsteht im Wald und der Waldboden wird gedrängt. Das ist mit der Fülle gemeint, etwas, das überfließt, etwas, das immer mehr wird. Und darum, das ist auch wichtig für uns, ist dieses Streben nach einem Leben in Fülle nicht zu vergleichen mit dem, was heute oft auch so in der Psychologie, im Rahmen der positiven Psychologie bearbeitet wird, nämlich wie finde ich zum Glück? Ich habe mir das ein bisschen angeschaut, so ist auch in der Buchsektor, was da alles gibt, das Glücksprinzip und in 7 Schritten zum Glück oder die 5 Säulen des Wohlbefindens und da gibt es alle möglichen Ratschläge. Da ist sicherlich auch Gutes dabei, gar keine Frage. Ich habe entdeckt, da die 5 Säulen des Wohlbefindens, die in den 70er Jahren formuliert worden sind, das sogenannte PERMA-Prinzip, also hartes P-E-R-M-A, durchaus wichtig, ja, also P für positive Emotionen, dann E für Engagement, R für Relationship, das ist Englisch, also Beziehungen, dann M für Meaning, Sinn, und A für Accomplishment, sich selbstwirksam erleben und etwas bewirken können. Durchaus richtig, ja? Also positive Emotionen, ich engagiere mich für etwas, ich habe Beziehungen, die erfüllend sind, ich sehe Sinn in meinem Leben und ich bemerke, dass ich etwas bewegen kann, das führt zu einem Wohlbefinden. Keine Frage. Aber wir haben jetzt keinen Nachmittag über Psychologie, ja? Sondern schauen uns, was das Wort Gottes uns dazu sagen kann. Und wir werden sehen, da ist kein Widerspruch zu den Entdeckungen der Psychologie, aber da gibt es ein darüber hinaus, da gibt es noch sehr viel mehr. Ja, ich habe gesagt, wir werden uns dabei vor allem ans Johannes-Evangelium halten, weil aus dem kommt ja auch dieser Bibelvers. Und da ist mir eines so aufgeleuchtet, auch zum ersten Mal, denn in den letzten Jahren habe ich mich sehr viel mit den synoptischen Evangelien beschäftigt, vor allem das Markus-Evangelium, ja, das ist total spannend. Ich glaube, ein Thema teilweise auch im April. Und da ist das zentrale Thema das Reich Gottes, die verwandelte Gesellschaft. Und mir ist aufgefallen, im Johannes-Evangelium kommt der Begriff Reich Gottes gerade nur einmal vor, also zweimal wird erwähnt, im Nachtgespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Sonst kommt der Begriff nicht vor. Scheint hier ein Nebenthema zu sein im Johannes-Evangelium. Warum der Unterschied? Zentral im Johannes-Evangelium ist der Begriff Leben, erfülltes Leben des Einzelnen. Also es geht darum, dass jeder von euch zu dieser Fülle des Lebens kommt, dass ein Kind Gottes wird, aber so mit Leben gefüllt wird, dass das Leben überfließt. Dass es nicht einfach so quasi wie ein egoistischer Gewinn ist für mich, hauptsächlich mir geht's gut, sondern ich bin so voller Leben, dass diese Lebenskraft aus mir zu anderen hinübergeht, auch andere erfüllt, andere ansteckend, doch so wird die Gesellschaft gewandelt. Das Johannesevangelium stellt genau dieses Geheimnis des Lebens ins Zentrum. Das eine Mal, wo das Reich Gottes erwähnt wird, ist eben dieses Nachtgespräch mit Nikodemus und dort heißt es, keiner Wer nicht aus Wasser und Geist wiedergeboren wird, kann das Reich Gottes nicht schauen. Also, keiner, der wiedergeboren ist aus Wasser und Geist, kann das Reich Gottes schauen. Man muss wiedergeboren werden, um das Reich Gottes schauen zu können. Und das Reich Gottes schauen hat sehr wohl zu tun, etwas mit diesem Leben in Fülle. Und das ist so ein Thema, das mich in den letzten Jahren immer mehr beschäftigt. Ich bin ja so, quasi, Engländer würden sagen, ein Cradle Catholic, also ein Katholik von der Krippe an, vom Babyalter an. Ich bin also römisch-katholisch erzogen worden, obwohl mein Vater Agnostiker war, aber die Mutter war wirklich so sehr streng gläubig und eine Kämpferin für Glaube und Kirche und Religion. Und so bin ich und meine Geschwister, so sind wir erzogen worden. Es war alles selbstverständlich, es war halt ein übernommener Glaube, das habe ich überhaupt nichts in Frage gestellt. Heute sehe ich freilich, vieles davon war noch unreif, vieles habe ich sicherlich auch falsch verstanden, vieles war einfach nur äußerlich und oberflächlich. Heute, nach einem langen Prozess, 40 Jahre Wüstenwanderung, ja, entdecke ich, ich hatte damals wahrscheinlich noch sehr, sehr wenig verstanden von dem, worum es eigentlich im Reich Gottes geht. Und tatsächlich, ich habe den Eindruck, dieses Leben in Fülle, wie Jesus das meint, ist wohl etwas, was man nicht von vornherein schon im Kindesalter, im Religionsunterricht vermittelt bekommt, was man da schon kennenlernt, sondern man entdeckt es erst in einem langen Prozess des Gehens im Glauben. Es ist fast so, ja, man muss da auch durch Glaubenskrisen hindurchgehen, man muss manches auch verlieren, es wird manches zusammenbrechen, damit dann etwas ganz Neues durchbrechen kann. Das ist auch das Geheimnis von Sterben und Auferstehen. Man könnte vielleicht auch so sagen, es gibt zwei Phasen im Glauben. Das eine ist die erste Phase, da übernehme ich vieles von außen. Da muss ich Regeln lernen. Oft ist man dann ganz davon überzeugt auch und kämpft auch zähnefletschend für die Glaubenssätze und so weiter. Das sind so die Glaubenskämpfer, die manchmal auch zu fürchten sind. Aber das ist noch nicht der reife Glaube. Da kommt erst später. Das ist so der Unterschied zwischen Raupe und Schmetterling. Erste Phase, Religiosität würde ich so sagen, äußerlich übernommen. Manche bleiben bei dem stehen. Die entwickeln sich nie weiter, die leben aber auch nicht so, erleben nicht so dieses Leben in Fülle. Da ist Religion immer auch, ja, Pflicht. Manchmal lästig, Last. Ich habe es, glaube ich, im Tabor auch erzählt. Ja. Meine Mutter war ja eine Kämpferin für Glaube, Religion und Kirche. Und hat uns Kindern alle das beigebracht, also die Pflichten, Sonntagsmesse, Feiertagsmesse, Beichte, jedes Monat und so weiter, so das ganze Programm. Da gab es kein Ausweichen, ja, und sie hat sich auch streng daran gehalten. Gleichzeitig ist sie aber auch in einer Religiosität erzogen worden, die ihr angstbesetzt war. Die Religionsbüchlein aus den 30er Jahren, da ist hauptsächlich die Rede von schwerer Sünde und von Höllenstrafen, also beängstigend. Sie hat ihr Leben lang darunter gelitten. Aber sie hat alle Pflichten erfüllt. Und dann aber im Alter, sie ist fast 93 Jahre alt geworden und die letzten 3-4 Jahre ist sie immer mehr in einer, wie soll ich sagen, fröhlichen Demenz versunken. Es war kein Alzheimer, es war Altersdemenz und so, hat alles durcheinander gebracht und so und hat sehr viele lustige Dinge und wahre Dinge ausgesprochen. Ja. Sie war ja Ärztin und Arme hat so sinniert, jojo, alle Menschen müssen einmal sterben. Wenn Ärzte dabei sind, dann geht es schneller. Ein anderes Mal wieder, ich besuche sie im Pflegeheim, sie war bettlägerig, sie konnte gar nicht mehr gehen. Ja. Und fragt sie mich dann, was ist denn heute für Tag? Und dann sage ich, heute ist Sonntag. Und sie, heute ist Sonntag, ich war normal in der Messe, ich muss nicht in die Messe gehen. Und ich sage, nein Mama, du bist ja schon dispensiert, du kannst doch gar nicht mehr gehen. Ach Gott sei Dank, immer diese Glauberei. Ja, das Traurige ist das, dass viele im Stadium stehen bleiben. Ja. Und ja, man muss es erfüllen, das muss man tun, damit man in den Himmel kommt und so. Ja, aber das hat Jesus so nicht gemeint. Leben in Fülle meint nicht einfach, dass wir dann in den Himmel kommen, wenn wir auf Erden brav unsere Pflichten erfüllt haben. Es meint eine Lebensqualität, die schon hier und jetzt erreichbar ist. Noch einmal, ich glaube nicht, dass man das sofort erlebt, wenn man die Religion übernimmt, wenn man da hineinerzogen wird. Man muss förmlich sich abarbeiten an vielen Dingen, die man zunächst einmal vielleicht ja, als Pflicht erfüllt. Irgendwann merkt man, das ist eigentlich fast eher so wie eine Last. Ja, und man fängt an, dagegen auszuschlagen. Und ja, es ist eine Pubertät, eine Pubertätserfahrung. Das braucht es auch im Glaubensleben. Und es kann sogar sein, und zur Beruhigung übrigens aller Eltern, die traurig sind über ihre Kinder, die von Kirche und so weiter nichts mehr wissen wollen, obwohl sie immer mitgenommen worden sind und auf einmal wollen sie nicht mehr gehen. Ja. Lasst sie los. Das ist notwendig. Damit sie vielleicht irgendwann eine eigene Erfahrung machen und nicht mehr einen übernommenen Glauben leben, das ist so wie ein Quandl, das nicht richtig passt, sondern aus dem Inneren heraus erst etwas erfahren haben und Ja sagen können zu diesem Geheimnis Gottes, das sich ihnen eröffnet hat. Nicht alle haben so rebelliert, ja. Manche sind einfach drin geblieben und mussten sich dann im System immer mehr auch abreiben und kämpfen. Da bin ich einer davon, ja. Weil ich einfach schon sehr jung also hineingezogen worden bin ins österliche System. Ja. Ich war also noch nicht wirklich ausgereift, ja, so von der einen Abhängigkeit der Family hineingezogen, die andere ins Kloster und so weiter. Und ja, da ist vieles noch nicht reif. Ja. Und ich habe vieles sicherlich auch falsch verstanden gehabt und vieles auch brav Pflicht erfüllt, ja, also so ein Kleriker so richtig auch nach der Priesterweihe. So, ich wusste genau, was Gesetz ist und was man den Leuten verlangen, von den Leuten verlangen muss. Und war noch unreif. Ja. Es braucht, bis man durchbrechen kann zu dieser anderen Qualität des Lebens. Vielleicht kommt das erst in der zweiten Lebenshälfte bei vielen. Ich bin ja schon über 60, also bin schon über der Hälfte. Und da fühlt sich vieles ganz, ganz anders an. Jesus möchte das Leben, den Menschen das Leben in Fülle bereiten. Darum geht es im Johannesevangelium von ganz von Anfang an. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und dann heißt es, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Und darin wird es eine Wahrheit angesprochen, die musste ich erst langsam, so nach und nach entdecken. Denn ich bin so aufgewachsen, hier ist die Erde, dort ist der Himmel, hier ist das sterbliche Leben, da muss ich meine Pflichten erfüllen, damit ich dann in den Himmel komme. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Das Johannesevangelium und im Grund die ganze Botschaft des Evangeliums sagt uns, es gibt nur diese eine Welt, die von Gott ins Leben gesprochen wird. Im Anfang war das Wort, alles was geworden ist, ist durch das Wort geworden. Und ihr alle, jeder von euch, ist unmittelbar von diesem Schöpferwort Gottes erschaffen und von diesem Schöpferwort im Dasein erhalten. Jeder von euch ist ein Wort Gottes. Ihr seid nicht nur Adressat des Gotteswortes, also Gott spricht zu euch, sondern jeder von euch ist ein Wort, das Gott spricht. Er spricht eure Namen ins Dasein und so trete ich ins Dasein. Und darum ist jeder von euch immer und jeden Augenblick unmittelbar verbunden mit Gott. Und ich weiß, viele Lieder zum Heiligen Geist, die wir singen. Auch heute, es ist einfach so, schon von der Tradition her, wir singen immer wieder, komm Heiliger Geist. Das ist jetzt nicht falsch. Ström herab, ja, wie lebendigem Wasser und so, ist nicht falsch. Aber es ist nur eine Seite. In jedem von uns ist die Quelle. Der Geist Gottes ist in uns wie eine sprudelnde Quelle, die in uns spricht, die uns anspricht. Aber oft ist es so, dass wir von dieser Quelle wie getrennt sind. Da ist was dazwischen, so dass wir nicht merken, welche Kraft in uns eigentlich gegenwärtig ist, die uns ganz durchtränken könnte und alle Bereiche des Lebens erfassen kann, dass alles, was an Lebensknospen angelegt ist, plötzlich Wasser kriegt und wachsen kann und aufblühen kann. Da ist was dazwischen. Das sind das sind Hindernisse, das sind Blockaden, die erst weggeräumt werden müssen. Bis es so weit kommt, und das ist das Ziel, ja, dass wir so sehr aus dieser Quelle heraus leben, dass unser Leben ganz und gar vom Geist Gottes, vom Wort Gottes bestimmt ist. Und je näher wir Gott kommen, dieser Stimme Gottes, desto näher kommen wir unserem wahren Selbst, dem, was wir eigentlich sind und sein wollen, was unsere Sehnsucht ist. Ich habe selbst erlebt, also auch schon im Kloster, auch schon als Priester, dass ich die längste Zeit neben der Spur gelebt habe. Also einerseits, ich weiß genau, was die Pflichten sind, ich kenne den CEC, also das Kirchenrecht und so weiter, Katechismus, also ich weiß, wie man sich verhalten muss, wie man sich anziehen muss und alles. Und oft aber so eine Sehnsucht nach Leben, nach Lebensfülle, das ist mir doch gar nicht erlaubt, das darf man nicht mal denken oder so. So, so dezentriert. Wobei ich entdecken durfte, das, was mir scheinbar da, was mich von diesem von dieser innersten Lebendigkeit weg abgehalten hat, das war nicht das Wort Gottes, das sind nicht die Gebote Gottes, sondern sind Ideen von Menschen, Stimmen von Menschen, die aus der Religion noch etwas machen, was nicht im Sinne von Jesus ist. Und das führt dazu, dass oft religiöse Leute sehr pflichtbewusst sind und sie versuchen, das zu leben und trotzdem irgendwo so unangenehm sind. Also man merkt irgendwie uneigentlich. Und gleichzeitig verlangen sie von den anderen auch, diese Schablone zu leben. Ja, und wenn dann ganz böse, wenn man nicht genauso denkt wie sie. Und die leben noch nicht zentriert, nicht in der Mitte. Wer wirklich zur Deckung kommt, ich sehe das so wie beim Fadenkreuz, also so, das muss sich decken. Ja. Dann lebt man wirklich ganz in Resonanz mit der Stimme Gottes, mit dem Reden Gottes. Das innere Selbst kommt zu einer Ruhe und aus dieser Ruhe heraus kann ich auch im Frieden mit den anderen umgehen. Ich muss niemanden mehr verurteilen, weil er anders denkt. Das verunsichert mich auch nicht, ja, denn ich habe etwas gefunden, eine Kraft, die mich zu innerst trägt und aus der etwas kommt, das ich anderen geben kann. Ich kann es anbieten. Das ist jetzt genau dieses überfließende Wasser, das Überwasser. Nicht nur ich werde erfüllt, sondern ich habe etwas, was ich geben kann. Ja, gut, das ist jetzt natürlich schön, wenn es gelingt. Ja. Aber die Frage ist natürlich, wenn man das nicht so erlebt oder noch nicht dort ist, wie kommt man denn dorthin? Nun muss ich eingestehen, ich kann heute am Nachmittag keine Methode anbieten, so in 5 Schritten zum Leben in Fülle oder die Johannes-Methode, wie ich zum erfüllten Leben komme. Das geht so nicht. Ne? Denn Leben in Fülle ist nicht etwas, was wir machen, also wo wir Tricks kennen oder Methoden kennen, um das zu Wege zu bringen, sondern Leben in Fülle ist letztlich Gnade. Das ist etwas, was uns geschenkt wird. Gott schenkt uns da etwas und wir dürfen antworten. Resonanz. Zuerst ist das Sprechen Gottes und dann antworte ich. Das, was mich beschäftigt seit einigen Jahren, ist, was ist das Hindernis, was sind die Blockaden? Und es hat gebraucht, bis ich etwas sehr Wichtiges entdeckt habe. Ich habe oft schon gepredigt und so weiter, unter anderem auch über die sogenannten Weherufe, Matthäus Evangelium, Kapitel 23, wie euch Schriftgelehrten, wie euch Pharisäer, wie euch Priester und so weiter, wo Jesus mit den Klerikern der damaligen Zeit wo sie sehr harsch anspricht. Ihr legt den Leuten Lasten auf und tragt sie selber nicht. Ihr verschließt den Leuten die Tür zum Himmelreich und geht selber nicht hinein. Also die längste Zeit habe ich das sehr entspannt gelesen und entspannt wieder gepredigt und so. Ich war sehr schriftgelehrt und Priester und so weiter. Vor 2000 Jahren. Und irgendwann denke ich, ja, aber das sind ja wir. Also wir, die Kleriker. Das geht ja nicht genauso an. Nicht nur die Pharisäer und die Schriftgelehrten vor 2000 Jahren, immer wieder sind es jene, die eigentlich den Menschen helfen sollten, dass sie ihre Beziehung zu Gott besser leben können, die zum Hindernis werden, die sich dazwischen schieben, die im Namen Gottes auftreten und dann in einer Art und Weise von Gott sprechen, dass die Leute Angst kriegen von Gott, wie meine Mutter zum Beispiel. das Religionsbüchlein schrecklich. Ne? Also meine Mutter hat sich nur einmal im Monat zur Kommunion zugegen getraut und nur unmittelbar nach der Beichte. Ne? Sie musste vor Beichten gehen, damit sie rein ist. Aber sie hat mir gesagt, die Zeit nach der Beichte, also vor der Heiligen Messe bis zur Kommunion, war immer erfüllt von der Angst, es könnte irgendein blöder Gedanke einfallen, der sie wieder unwürdig macht, zur Kommunion zu gehen. Das richten Kleriker an, die den Leuten einreden, dass so ein Gedanke oder irgend so etwas Menschen für Gott unwürdig macht. Das kommt nicht von Jesus. Also das ist genau das Problem, das Jesus vorgefunden hat und das sich auch immer wieder aufgebaut hat. Und das ist etwas, was mich in den letzten Jahren immer mehr beschäftigt, weil es ja mich auch angeht. Ja? Ich bin geweihter Priester. Ist der Dienst, den ich ausübe, hilfreich, sodass die Menschen wirklich begreifen, sie dürfen unmittelbar zu Gott, Gott spricht in ihnen, sie können sich jederzeit an ihn wenden, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Oder habe ich mich unentbehrlich gemacht, ohne mich geht gar nichts. Ja? Also ich bin der Mittler und wenn ich nicht da bin, Pech für euch. Ja? Ja, es gibt das Problem natürlich. Ja. Und das ist nicht das, was ich das wollte. Was ich jetzt geben kann, ja. Wie gesagt, keine Methode, sondern was tut Jesus? Ein Impuls für euch dann auch zum Weiterarbeiten. Kurze Frage, wer von euch ist in einer Bibelrunde? Gibt es Leute? Doch einige, ja. Sonst, also wer noch nicht dabei ist, heißt er die, ihr könnt sich dann weiter sich informieren, was sowas gibt. Ja. Nämlich, was ich jetzt mache, ich gebe einen Impuls. Impuls heißt, ich gebe eine Idee, mit der man sich dann weiter bewegen kann. Jesus spricht vom Leben in Fülle. Was tut Jesus, um den Menschen den Weg dorthin zu bereiten? Er will, dass alle zur Gotteskindschaft kommen, dass alle genauso im Vater sind, wie er im Vater ist, dass alle so in ihm sind, wie er im Vater ist. Also die totale Einheit mit Gott, dass der Mensch in diesem Bewusstsein lebt. Ich kann aus der Gegenwart Gottes gar nicht herausfallen. Ich bin in ihm und ich nähere mich an ihm. Und Jesus ist der Heiland, der den Menschen entgegenkommt und ihnen hilft, dorthin zu kommen, zu diesem Ziel. Impuls. Ich möchte ganz kurz aus der Vogelperspektive die 7 Heilszeichen Jesu ansprechen, die wir im Johannesevangelium vorfinden. Manche sagen Wunder dazu, aber im Johannesevangelium ist die Rede nur von Zeichen. Also Jesus wirkt Zeichen, um zu zeigen, was er zu tun beabsichtigt. Gleichzeitig wird deutlich, worin die Problematik besteht, die bereinigt werden muss, damit die Menschen zur Freude und zum Leben kommen. Jetzt bin ich gespannt, ich möchte mich informieren, wie eure Kenntnisse ausschauen. Kennt ihr die 7 Heilszeichen, die 7 Wunder aus dem Johannesevangelium? Bringen wir es zusammen gemeinsam? Die Reihenfolge muss nicht stimmen. Ja? Also, welche Zeichen hat Jesus gewirkt? Jeder darf mitarbeiten. 7 Stück.
Heilung.
Ja, speziell welche? Ein Blindgeborener. Ja. Das ist genau das. Also, der Blindgeborene, dann haben wir den Gelähmten beim Teich Bethesda. Dann haben wir. Den haben wir schon. Lazarus, ganz genau. Ja. Nein, das mit den Ohren kommt nicht im Johannesevangelium vor. 3 haben wir schon. Bitte, das erste große Zeichen im Johannesevangelium. Kana, ganz genau. Kana, das haben wir schon 4. Das haben wir schon. Ja, der Nein nicht, sondern der Lazarus, ja, das ist richtig. Also, die haben wir schon, 3 Fehler so.
Die Frau mit dem Fischen. Die Blut des kleinen Kind, des 12-jährigen Mädchen.
Nein, nein.
Und dann
Johannes. Nein.
Die Mutter von Petrus.
Nein. Also, Brotvermehrung, genau. Jetzt fehlen nur mehr 2. Bald haben wir es.
Der Hauptmann,
nein. So ähnlich, ja. dann ist das eine Zeichen, das von den meisten übersehen wird, weil es so ganz kurz berichtet wird. Ich kann es gleich sagen, aber noch ganz kurz eine Chance noch, sonst löse ich das Rätsel. Lösen wir das Rätsel. Okay. Also, es wird sehr wohl ein Kind geheilt, und zwar der Sohn eines königlichen Beamten. Ja. Und dann gibt es noch den Gang Jesu über das Wasser. Jetzt bringe ich es in die Reihenfolge. Ja. Denn zum Nachdenken, auch für die Bibelrunden, diese Evangelien sind alle sehr kunstvoll aufgebaut, und da enthüllt sich oft, wenn man das anschaut, auch einmal seit bestimmten Abstand, oft ganz tiefer Sinn. Das erste Zeichen: Verwandlung von Wasser in Wein bei der Hochzeit zu Kana. Das ist Nummer eins. Das zweite ist die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten. Ich werde gleich ein bisschen mehr dazu sagen. Das dritte ist die Heilung des Gelähmten am Sabbat, am gleichen Podesta. Das vierte ist die Brotvermehrung, oder die Speisung der 5000. Das fünfte ist der Gang Jesu über das Wasser. Das sechste ist die Heilung des Blindgeborenen. Und das siebte und letzte ist die Auferweckung des Lazarus. Also genau sieben Zeichen. Und die haben eine Ordnung, eine Logik, die ich dann jetzt erläutern werde, indem ich ganz kurz diese Zeichen anspreche. Es wäre der Stoff für ein ganzes Einkehrwochenende, und das können wir jetzt nicht machen. Ich möchte nur aus der Vogelperspektive draufschauen auf diesen Weg, der hier gezeigt wird. Jesus zeigt uns hier einen Weg, der zur Fülle der Freude führt, zur Fülle der Freude, die aus einem Leben erfließt, das unzerstörbar ist. Das erste Zeichen: das Weinwunder in Kana. Also keine Krankenheilung und keinem Sünde, der vergeben wird, sondern ein Hochzeitsfest, wo eine Überfülle an Wein geschenkt wird. Ich denke, die meisten von euch kennen das Evangelium. Die Hochzeitsfeier dauert ein paar Tage und die Gesichter werden lang und länger, die Musik spielt nicht mehr, es wird alles immer fader und so, und Maria merkt, es ist kein Wein mehr da, ja, die Stimmung ist weg. Ja. Und da stehen sechs steinerne Wasserkrüge, die normalerweise das Wasser für die Reinigungsrituale enthalten. Und Jesus sagt, füllt sie bis zum Rand, gebt sie es dem Verantwortlichen der Hochzeit zu trinken, und siehe, es ist Wein geworden, wenn das kostet. Welche Symbolik steckt da drinnen? Sechs steinerne Wasserkrüge für Wasser, das nur zur äußeren Reinigung und zur rituellen Reinigung da gewesen ist. Das ist Religion. Ja. So viel Äußerlichkeit, so viele Rituale. Und Religionswissenschaftler sagen, Religion beginnt mit der Unterscheidung zwischen rein und unrein. Oben und unten, heilig und profan, du gehörst dazu, du gehörst nicht dazu, ich bin ein Gerechter, du bist ein Ungerechter. Also Religion baut Mauern und unterscheidet, die Freude ist weg. Das Wasser zur Reinigung dient nur dem Äußerlichen, es kann die Menschen nicht wirklich erfreuen. Jesus dagegen ist der, der etwas schenken wird, das die Menschen von innen durchdringt. Er hängt uns nicht an religiöses Männlichen um, das ist wieder Neupflichten zu erfüllen, hätten halt nur ein bisschen anders. Ja, also bei den Juden gab es die Beschneidung, bei uns die Taufe und die ganze Pflichten und so weiter. Nein, Jesus legt uns kein religiöses Männlichen um, sondern er möchte, dass wir zu innerst durchdrungen werden von einer Kraft, die uns zur Freude führt. Wein, natürlich in Maßen genossen natürlich, ja, wobei Jesus sagt, keine, nicht mäßig Wein geschenkt, sondern das waren über 600 Liter, ja, also das ist nicht wenig. Und nachdem die Leute schon alle genug gehabt haben, und jetzt kommt noch mehr 600 Liter dazu. Also das soll zeigen, das ist eigentlich das Angebot. Wenn wir diese Quelle entdecken, wenn wir uns von Jesus beschenken lassen, dann hat der Weg im Glauben nichts mehr Einengendes, nichts mehr, was uns niederdrückt. Ja, es kann schon sein, dass es mit Kämpfen verbunden sein wird und auch mit Ringen und alles das, aber es führt immer tief hinein in eine Freude, die angeht des Himmels ist. Und in die Richtung, die haben wir schaut, Impuls. Ja. Gibt es etwas, jetzt auch in meinem Glaubensleben, es wurde mir umgehängt, das muss ich halt machen, ja, das sind die Pflichten. Eine Bekannte von mir hat einmal erzählt, ihre Großmutter, Zeit läuft schon davon, ihre Großmutter hat so viele Gebetchen gebetet. Hat am Nachkasten so ganzen Schlüssel gehabt zum Gebeten. Und jetzt hat meine Bekannte geglaubt, das macht ja so viel Freude, ja, das Betten von solchen Gebeten. Und zwar ist es eine Wallfahrtsuche, die weiß nicht wo, und hat es auch wieder so Gebetszettel entdeckt, hat welche gekauft und hat es der Großmutter mitgebracht. Und die schlägt die Hände und ruft zusammen, jetzt bring mir das jetzt da, jetzt muss ich das auch noch beten. Das ist nur Last, ja. Es ist in dem Sinn harmlos, ja. Aber es gibt manches, das hat man übernommen und eigentlich, man macht es halt, wenn man es angeblich machen soll. Aber ist es das, was dem Leben wirklich dient? Wir dürfen da Fragen stellen. Wir dürfen solche Dinge auch in Frage stellen. Jesus ermutigt dazu. Haben wir noch gesehen, ja. Das ist der erste Punkt. Ganz kurz angesprochen, ich gebe den Tipp, befasst euch mit dieser Frage. Ja. Das zweite, die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten. Im vierten Kapitel, das wird oft übersehen, das ist so quint, also zwischengequetscht zwischen die Hochzeit von Kana und die Tempelaustreibung, also die Austreibung der Händler vom Tempel und dann die Samariterin am Brunnen. Das ist ein ganz wichtiger Text. Und dazwischen die kurze Geschichte von einem königlichen Beamten, der bittet, dass Jesus herabkommt zu ihm, um seinen Sohn, der krank ist, zu heilen. Und noch einmal, bitte komm herab, um ihn zu heilen. Und Jesus sagt, nö, kommt nicht herab. Er sagt einfach, ihr wollt immer Zeichen und Wunder sehen, und sagt dann, dein Sohn ist geheilt, er ist gesund, geheim. Und dann ging der königliche Beamte hinab, ja, und siehe, sein Sohn war geheilt. Man übersieht die Details, wenn man die Symbolik nicht kennt. Ja. Der Beamte, der königliche Beamte, der hat Autorität, ja, der meinte so, also Gott, du musst jetzt was tun, ja, und komm herab, mein Sohn ist krank, mein Sohn, der königliche Beamte, der ist jetzt die Autorität, der Pater Familias, die hatte damals in der Kultur die ganze Macht in der Familie, ja, im Römischen Reich sowieso. Und der Sohn, der musste quasi die Tradition fortsetzen, da gab es kein Ausbrechen. Das ist so ähnlich wie Abraham und Isaac. Abraham hat den Isaac total eingenommen, er hat ihn nicht in sein eigenes Leben entlassen. Er musste das Opfer bringen und Isaac Gott übergeben, damit der Isaac in sein Leben hineinfindet. Und darum wird der Sohn geheilt und im Augenblick, wo der königliche Beamte hinabging. Er muss runtersteigen von seinem Posten. Er muss den Sohn freigeben in sein Leben. Und so ist im Grunde im Johannesevangelium der gleiche Gedanke zu finden wie den Synoptikern. Du darfst das Elternhaus verlassen, du darfst deine Kultur verlassen, um ganz der Botschaft des Evangeliums zu folgen. Du bist nicht verpflichtet, einfach alte Traditionen fortzusetzen. Du darfst aufbrechen ins Neue. Dem Alten Wert geben, es wertschätzen, dankbar sein dafür, ist okay, aber es darf dich nicht binden und nicht daran hindern, deinen Weg vor Gott in die Zukunft zu gehen. Zweite Runde. Das Dritte, das ist jetzt die Heilung des Gelähmten am Teich von Bethesda. Und das ist auch eine spannende Geschichte. Ich nehme an, ihr habt es schon öfters gehört. Also da am Schaftor gibt es einen Teich, den Teich Bethesda. Und alle gewisse Zeiten waltet der Teich auf. Man hat geglaubt, da steigt ein Engel hinein. Und wenn der Engel reinsteigt, dann kommt das Wasser in Wallung. Und der Erste, der hineinsteigt dann ins Wasser, der Erste von den Lahmen, Krüppeln, Blinden und Kranken, der wird dann geheilt. Und Jesus kommt dorthin und sieht eine Menge Lahme, Krüppel und Blinde, die dort lagern. Und warme Teufel. Denn sie galten für die frommen Leute als von Gott bestraft. Wer sündigt, wird mit Krankheit bestraft. Die Leute durften nicht in den heiligen Bezirk hineingehen, waren ausgeschlossen vom Heiligtum, ausgeschlossen vom eigentlichen Teil des Tempels. Die mussten draußen vorbleiben. Und Jesus sieht einen, der schon 38 Jahre lang krank war. 38 Jahre, das erinnert an eine ganz bestimmte Situation. Zahlen werden im Evangelium nie zufällig genannt. Da geht es immer auch um eine tiefe Symbolik. 38 Jahre musste das Volk Israel zusätzlich zu den 2 Jahren in der Wüste bleiben, die es ursprünglich gebraucht hat, um aus Ägypten ins gelobte Land hineinzugehen. Und weil sie das nicht gewagt haben, weil sie nicht bereit waren, die Verantwortung zu übernehmen, es im Land wirklich ganz neu anzufangen, weil sie Angst gehabt haben, mussten sie nachsitzen. 38 Jahre in der Wüste, bis eigentlich die neue Generation herangewachsen war, die dann hineingehen konnten ins gelobte Land. Bei diesem Heilungswunder, ja, Jesus fragt, willst du gesund werden? Der Gelähmte antwortet ausweichend, was soll ich machen? wann das Wasser aufhält, ist schon längst der andere eingestiegen, ich komme gar nicht dazu. Ja. Er bittet nicht um Heilung und er scheint einer von denen zu sein, die sich damit abgefunden haben und vielleicht sogar auch Vorteile daraus ziehen, keine Verantwortung für das Leben übernehmen zu müssen. Ist ja auch ganz angenehm. Ja. Die anderen sind schuld, ja, was soll ich denn machen? Jesus aber möchte die Menschen heilen und befähigen, dass sie aufstehen können und ihr eigenes Leben selbstverantwortlich vor den Menschen und vor Gott führen können. Auch da wieder, ja, ich kann mich erinnern, also am Anfang habe ich mich schwer getan, auch im priesterlichen Leben Verantwortung zu übernehmen, quasi selbst zu denken, auch in der Seelsorge das zu raten, was ich geglaubt habe. Ich glaube, das ist das, was den Menschen hilft. Lieber nach CEC, also lieber nach dem kanonischen Recht, kann man nichts dafür. Muss ja aufgetragen. Ja? Also dann brauche ich es nicht verantworten. Jesus ermutigt aber, einen Weg in Eigenverantwortlichkeit zu gehen. Und das sagt die positive Psychologie. Das ist ein wesentlicher Aspekt eines Wohlbefindens, eines Lebens im Wohlbefinden, wenn man es wagt, selbst zu leben, selbst auf den Anruf des Lebens zu antworten und sich zu engagieren. Und dann in der Mitte, das vierte Zeichen, genau in der Mitte, nicht so ungefähr, ist die Speisung der 5000. Die Ordnung hat einen Sinn. In der Mitte, Speisung der 5000, ein Vorausbild für die Eucharistie. Beziehung ist ganz entscheidend, um glücklich zu sein. Und das ist eigentlich so, dass das kirchliche Gemeinschaft ausmachen sollte. Gott selber gibt sich den Menschen zur Nahrung. Er möchte, dass wir gestärkt werden, indem wir uns an ihm selber nähren. Das ist das Geheimnis der Eucharistie. Aber auch füreinander Nahrung werden. Warum brauchen wir Nahrung? Die Medizin sagt, oder die Biologie, Lebewesen Stoff wechseln, man nimmt auf, man gibt ab und man wächst dabei, man reift dabei, das Leben wird mehr dabei, es ist ein lebendiger Prozess. Gott schenkt sich uns, ernährt uns, damit wir am Leben bleiben, damit unser Leben auch diesen fortwährenden Wandlungsprozess erleben kann. Wir sind nicht verpflichtet, ein starres Leben zu führen und einfach nur eine äußere Norm auszuüben, sondern Leben darf sich verwirklichen. Aber Eucharistie bedeutet auch eben nicht nur, dass wir uns von Gott nähern, sondern einander nähern. Und das ist auch so eine Vision, die ich im Herzen habe und gerne da lasse. Wie wäre es, wenn unsere kirchlichen Gemeinschaften, nicht jetzt nur die Gebetsgruppe oder die Bibelrunde, sondern auch die Pfarrgemeinden Orte wären, wo die reinkommen, nicht das Gefühl haben, hier werde ich jetzt in eine bestimmte Schablone hineingeführt, hier muss ich eine bestimmte Norm erfüllen, sondern hier sind Menschen, die Raum geben. Menschen, die daran interessiert sind, dass das, was ich im Innersten wirklich bin, zum Leben kommt. Menschen, die einander zum Leben dienen und füreinander Nahrung, nährend werden. Eucharistie. Oft erleben wir es nicht so. Ja, es ist eher so, wenn man so in Gemeinschaften kommt, manche Pfarrgemeinden, da musst du aufpassen, dass du richtig anziehst und die richtige Haltung einnimmst und schaust, wie ist das jetzt beim Kommunionempfang, wie machen die das da, ich werde nichts falsch machen und so. So sollte es nicht sein. Ja. Sondern diese Freude darüber, dass jeder zur Einzigartigkeit aufblüht und man gibt sich selber dem anderen auch zur Nahrung, damit hier das Leben gelingen kann. Das fünfte, wir sind mit dem Impuls dann bald durch, ja? Ihr müsst dann selber weiterdenken und arbeiten. Das fünfte ist der Gang Jesu über das Wasser. Das ist ein sonderbares Zeichen, ja? So bizarr irgendwie, so mirakulös, wo macht Jesus das und so, und da gibt es viele Witze drüber. Und natürlich handelt es sich hier um theologische Sprache. Da muss man die Texte des Alten Testaments kennen, da muss man wissen, wie hier Sprache eingesetzt wird. Gott ist der über den Chaoswassern einherschreitet. Gott bahnt einen Weg durch gewaltige Wasser. Er ist der über den Mächten des Todes steht. Ein Bild dafür, dass in Jesus selber Gott gegenwärtig ist, ein Vorausbild für die Auferstehung. Aber auch ein Bild dafür, dass der ihn aufgenommen hat, also der ein Kind Gottes geworden ist, vor den Chaosmächten in dieser Welt keine Angst mehr haben muss. Über dem Wasser gehen bedeutet, du hast in dieser Welt jede Menge Chaosmächte. Das sind Naturkatastrophen, das erleben wir gerade zur Zeit, ziemlich heftig, ja. Soziale Katastrophen, wir leben rund um Krieg und alles Mögliche. Jesus spricht auch an anderer Stelle von diesen Katastrophen. Und trotzdem kann der, der im Glauben lebt, in dem der Glaube wirklich zum Leben gekommen ist, ohne Angst durch die Zeit gehen. Im Wissen, dass diese Chaosmächte nicht das letzte Wort haben. Dass Gott stärker ist. Dass Gott letztlich unzerstörbares Leben gibt. Es ist möglich, auch in Zeiten wie diesen, ohne Angst zu leben. Es gibt manche berechtigte Sorge auch, dass man so vorsorgt für bestimmte Umstände, aber keine Angst. Das haben wir in den letzten Jahren so viel erlebt. Angst, tiefe Angst, auch unter Christen in der Zeit der Pandemie, Panik fast. Nein, wir sind in Gott geboren. Wir können übers Wasser gehen. Mit erhobenem Haupt durch die Zeit im Wissen, dass wir nicht von Gott verlassen sind. Und das vorletzte Zeichen, jetzt geht es auf einen Höhepunkt zu, ist die Heilung des Blindgeborenen. Ein Höhepunkt, weil hier so vieles an Korrektur geschieht, an Korrektur von falschem religiösen Denken, falschen religiösen Vorstellungen. Da ist einer, der blind geboren wurde, und die Jünger fragen als erstes, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Und Jesus sagt, weder er noch seine Eltern. Wie bitte? Ich meine, er hätte sagen können, ja, alle sind Sünder, wir alle haben die Erbsünde, aber das ist nicht der Grund dafür, dass er blind geboren ist. Nein, Jesus sagt, sie haben nicht gesündigt. Gibt es? Die Lehre der Erbsünde, so wie wir sie kennen, stammt es aus dem 5. Jahrhundert. Also das ist jetzt nicht ursprünglich biblisch in dieser Form. Es gibt eine Gebrochenheit im Menschen, aber dieser Zusammenhang Sünde und dann Unglück und Krankheit, Jesus durchbricht das. Der Blindgeborene, ja, er wird vielleicht auch genauso durch diese religiösen Lehren festgehalten in seiner Blindheit, in seinem Elend, in seiner Situation. Und Jesus wird ihm Heilung schenken und einen ganz neuen Blick ermöglichen auf sein Leben und auf das Schöpfungsganze. Ja. Der Blindgeborene hat nicht gefragt nach irgendwas, Jesus schreitet zur Tat und möchte ihn heilen. Könnt ihr euch erinnern, wie das geht, wie er das macht? Er spuckt auf den Boden, macht daraus einen Teig, ja, mit der Erde und streicht ihm den Blindgeborenen auf die Augen. Ja. Warum macht er so? Also, Speichel galt damals als verdichteter Atem, Pneuma. Ja. Also quasi der Geist Jesu ist da enthalten. Und er gibt das auf die Erde, er macht quasi feuchte Erde, so wie beim Schöpfungsvorgang, zweiter Schöpfungsbericht. Ja. Feuchtigkeit stieg aus der Erde herauf, drängte die Erde, Gott formte daraus den Menschen. Jesus streicht diese Erde, diese feuchte Erde auf die Augen des Blindgeborenen und sagt, wasch dich im Teich Schiloach, der Bote heißt das. Und er wäscht sich und er kann sehen. Er wäscht seine Augen im Teich Schiloach, man kann so sagen, wasch deine Augen, wasch deinen Blick in der Botschaft Gottes, im Wort Gottes, im Evangelium. Denn, kennst du vielleicht das geflügelte Wort, wir glauben nicht, was wir sehen, sondern wir sehen, was wir glauben. Worte bestimmen oft das, was wir sehen. Worte können dafür sorgen, dass wir bestimmte Dinge gar nicht wahrnehmen, gar nicht sehen können. Und dann kann ein Wort der Wahrheit uns einen ganz neuen Blick eröffnen. Plötzlich sieht man die Welt ganz anders. Und das wird dem jetzt geschenkt, dem Blindgeborenen. Und das Tolle ist, er kann es selber sehen und das heißt, er kommt zur Einsicht, zum Verstehen. Er versteht plötzlich etwas. Und er versteht plötzlich sogar mehr als die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die sind sauer, dass jetzt da einer geheilt ist und zwar am Sabbat wurde der geheilt. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie sind blind, weil sie geprägt sind durch das Gesetz. Und das Gesetz sagt, wer am Sabbat heilt, muss ein Gotteslästerer sein, muss ein Sünder sein. Und der Blindgeborene sagt, ich weiß nicht, ich habe das Gesetz nicht studiert. Ich weiß nur, ich war blind, jetzt kann ich sehen. Und er antwortet eigenständig, denkt selber Und darum wird aus der Synagoge rausgeschmissen. Selberdenker sind dort nicht wirklich erwünscht. Aber dann ist das, was Jesus möchte. Das, was euch allen, uns allen schenkt, wir dürfen selber denken. Wir dürfen zu eigenen Einsichten kommen. Wir dürfen unseren Blick heilen lassen durch das Wort Gottes und eigenverantwortlich unser Leben vor Gott führen. Und zwar aus der Mitte heraus. Und dann ist nämlich auch, dann kommt dieses Leben in Fülle. Ich handle nicht mehr fremdbestimmt von einem äußeren Gesetz gelenkt, sondern weil ich etwas verstanden habe, kann ich es jetzt umsetzen, weil es in mir zum Leben gekommen ist. Kann zwar sein, und das wird immer vorkommen, es ist damals gewesen, dass die religiösen Eliten sich fürchterlich geärgert haben und ihn rausgeschmissen haben und Jesus dann als Gotteslästerer gekreuzigt haben. Denken wir, wie viele Papst Franziskus für den Gotteslästerer halten. Also es geht durch die Jahrhunderte so. Je mehr jemand lebendig ist, desto mehr kann er jene verärgern, die in einem sehr starren religiösen Korsett gefangen sind. Er verunsichert sie. Das passiert einfach. Aber Jesus lässt sie einfach stehen und der Blindgeborene, der es sehen kann, freut sich. Und nur noch das Letzte. Ja, wir haben schon eine Viertelstunde überzogen. Aber Fülle des Lebens kann man nicht eine Dreiviertelstunde abhandeln. Das ist einfach so viel. Aber wir sind gleich durch. Ja. Letztes, der Gipfelpunkt natürlich, ja, Auferweckung des Lazarus. Und auch dabei, ja, es lohnt sich, das im Gebetskreis, in der Bibel, in Bibelrunden einmal ausgiebig zu betrachten und da einzutauchen. Die eigentliche Botschaft, um die es dabei geht, ist nicht, dass das Ziel unseres Heilungsdienstes ist, es auf den Friedhof in Weiz rauszugehen und die Leute aus den Kämmern herauszuholen, ja, also Auferstehung der Toten. Es geht nicht darum, dass der Mensch zurückkommen soll in ein Leben in dieser Zeit, sondern dass er in das Haus des Vaters gehen darf, im Wissen, es gibt nur ein Leben, eine Lebendigkeit. In der Bibel, im Johannesevangelium, wird unterschieden zwischen zwei Begriffen von Leben, die ihr alle kennt. Ja. Das eine Wort für Leben ist Bios, Biologie, kennt ihr ja. Und das andere Wort ist Zoe, Zoologie, kennt ihr auch. Ja. Also zwei Worte für Leben. Biologie meint das leibliche, sterbliche Leben. Das biologische Leben ist begrenzt. Bleibt so. Das Zoe, das geistige Leben, das von Gott kommt, ist unzerstörbar. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt, an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Das heißt, wir sind angeschlossen an ein Leben, eine Lebensquelle, die unzerstörbar ist. Das äußere Leben kann uns genommen werden. Und diese Geschichte von der Auferweckung des Lazarus ist insofern sehr wichtig, denn sie zeigt auch, dass Gottes Macht über die Grenzen des Todes hinausreicht. Der Lazarus ist krank. Du kennst die Geschichte, die Schwestern sagen, bitte Jesus, komm, dein Freund ist krank, komm und heile ihn. Und Jesus lässt sich Zeit. Viel zu lange. Erst nach 4 Tagen bricht er auf und ist der Lazarus schon tot. Er hätte kommen können, hätte ihn heilen können, hat er nicht gemacht. Haben wir alle oft genug erlebt. Wir beten für jemanden um Heilung, es geschieht nichts. Hat Jesus nicht gehört, er hat es gehört. Aber die Erfüllung des Lebens, die letzte Vollendung, besteht nicht darin, dass wir irdisch und sterblich werden. Der Gedanke ist der Abstoßung sogar, sondern dass wir hineingehen in das Haus des Vaters. Aber das Problem ist, dass wir oft auch so geprägt sind von diesem Blick des Todes und die Welt zerreißen. Ja, das ist das Jenseits, wir sind hier, wir wollen gerne hier leben und das andere ist so fern. Und oft ist es so, dass wir in Gedanken vom Tod geprägt sind. Wie ein Todesschatten, der dann auch in unserem Leben liegt. Und Jesus durchbricht das. Er geht raus zum Lazarus, zum Grab des Lazarus, sagt, nehmt den Stein weg, der dieses Leben von ewigem Leben trennt. Das ist der Grabstein. Nehmt den Stein weg. Dann ruft er den Lazarus heraus und er sagt nicht zum Lazarus und es geh wieder zu deinen Schwestern. Ja. Er sagt, lasst ihn gehen. Lasst ihn los. Lasst ihn ins Haus des Vaters gehen. Und wenn ich das glauben kann, ja, dass diejenigen, ja, die jetzt das biologische Leben beendet haben, nicht weg sind, sondern sie sind ins Haus des Vaters gegangen, dann lebe ich es nicht mehr in diesem in dieser Vorläufigkeit, in dieser Angst vor dem Tod, sondern ich kann daran glauben, dass wir Anteil haben an einem unzerstörbaren Leben und kann auch jetzt in einer ganz anderen Kraft der Hoffnung sein, einer ganz anderen Kraft der Hoffnung leben. Jesus ist gekommen, alle diese Steine wegzunehmen, die verhindern, dass wir jetzt eingetaucht werden in diese Quelle, in diese Lebensfülle, und er möchte, dass in uns diese Quelle zu sprudeln beginnt. Fülle des Lebens heißt, oder Leben in Fülle heißt, ich lebe jetzt wirklich selber. Ich bin ein geliebtes Gotteskind, ich selbst habe nicht nur Gaben, ich bin eine Gabe. Doch vor jeder Leistung, einfach durch mein Dasein, bin ich eine Gabe. Ich bin ein Wort Gottes. Mit dem, was in mir lebt, in dem, was in mir an Sehnsucht da ist, in dem, was ich an Leben hineingebe, ich bin erlaubt. Stellt euch vor, euer Leben ist erlaubt. Auch wenn es manche Aspekte gibt, wo andere sagen, du bist nicht erlaubt, das ist nicht erlaubt. Gott sagt, du bist erlaubt. Jeder darf sich fragen, wohin geht meine Sehnsucht? Ja, und wohin gehen auch unerfüllte Sehnsüchte? Schon der Rest von Jesus hat gesagt, Gott legt keine Sehnsucht ins Herz, die er nicht erfüllen möchte. Manches wird in dieser Zeit, in dieser Vergänglichkeit, sich nicht voll entfalten können. Dann wieder weiß ich, okay, dieses Leben ist die vorletzte Gelegenheit. Es ist nicht die letzte Gelegenheit. Aber ich darf, jeder darf das, was er ist, was er von Gott geschenkt bekommen hat, leben und einbringen. Noch einmal, Perissos ist nicht Pleroma. Pleroma würde heißen, ich bin voll, super, geht mir gut. Perissos heißt, es fließt über. Ich bin ein Geschenk, es darf zu anderen hingehen, zu anderen hinfließen. In dieser Zeit jetzt der Reflexion, des Nachdenkens, überlegt einmal, abgesehen von den Zetteln, die ihr da, glaube ich, bekommt. Einerseits, was bedeutet für mich Fülle des Lebens, habe ich mir schon mal den Kopf drüber zerbrochen. Habe ich vielleicht schon stückweise das erfahren, auch diesen Prozess, dass ich von der Raupe zum Schmetterling werde, dass ich Altes, von dem ich geglaubt habe, ich muss es unbedingt erfüllen, um ein braver, frommer Christ zu sein, dass ich das ablegen konnte, dass ich einfach frei geworden bin, dass ich jetzt nicht mehr so eng bin. Erst dann, wenn ich diese innere Freiheit habe, werde ich mich freuen über andere, die diese Freiheit leben. Es ist einfach so. Fragt euch immer. Und fragt euch, gibt es auch diese Hindernisse? Etwas oder auch jemand, vielleicht auch eine ungesunde Spiritualität, eine ungesunde Theologie, die ihr erlebt habt, die euch ferngehalten haben von dieser Lebendigkeit, ist da etwas, was ihr hinterfragen dürft, noch einmal vor Gott hinlegen dürft, ob ihr das mitschleppen müsst in eurem Leben? Ist da manches, das dürft ihr wirklich abgeben und frei werden, um in dieser Freiheit der Kinder Gottes zu leben? Ja, und der letzte Tipp noch einmal für die Bibelrunden. Die sieben Heilszeichen Jesu. Wie macht er das? Warum werden genau diese sieben Zeichen festgehalten? Was steckt da drin? Ich habe nur ganz wenige Impulse jetzt gegeben. Es lohnt sich, sich davon bewegen zu lassen und noch sehr viele Schätze zu entdecken. So, aber jetzt ist Pause. Ja, ich habe eine Viertelstunde überzogen, aber sorry. Wir werden jetzt... Wie tun wir weiter?